Also, vielleicht nochmal zur Erinnerung, dass wir richtig reinkommen. Wir sind eine neue Schöpfung, ne? In Jesus. So ein neues Leben bekommen. Das heißt, das Alte ist vergangen und wir sind nicht mehr gebunden an unserer Schwachheit. Wir sind nicht mehr gebunden an der Sünde, die in uns steckt, die Leidenschaft, die uns zur Sünde führt. So, wir sind nicht mehr gebunden an diesem alten Menschen, der uns niederdrückt und uns fertig machen will. Ne? Der Mensch neigt ja immer dazu, sich selbst zu schädigen. So irgendwie. Und auch wir sind neu gemacht. So, nicht nur das, wir haben einen Vater bekommen. Einen Vater, der gut ist und der uns kennt und für uns sorgt. Ein Vater, der allmächtig ist. So. Und nicht nur das, wir sind nicht nur errettet und geliebt, sondern, ne, und versorgt und geführt, sondern wir sind auch erkauft. So, wir haben uns verkauft an Jesus Christus. Das heißt, wir sind ja seine Sklaven, seine Knechte oder in moderner Sprache seine Arbeitnehmer. Ich weiß nicht, wie man das heute sagt. Aber wir gehören nicht mehr uns selbst. Das heißt, wir haben gesagt, als wir uns für Jesus entschieden haben, du bist unser Herr, Sohn, und mein Leben ist vorbei. Jetzt gibt es nur noch dein Leben. Und das, was du willst, das werde ich tun. So, und dein Knecht hört, ne? So wie der Samuel das gesagt hat, als er noch Kind war. So, aber wir haben nicht nur einen Herrn, so einen Chef in unserem Leben, sondern noch mehr. Wir haben das, was die Welt heute nicht mehr hat, außer vielleicht Afrika irgendwie in einem Stamm oder England, so, was ja auch nur noch mehr ein Marionette ist, aber so, wir haben einen König. So, Jesus sagt, ich bin euer König. So, und er sitzt auf seinem Thron, ne? Und wir sind in seinem Besitztum und dürfen verwalten. So, wir sind auch seine Verwalter, ne? So. Und ein guter König, so, ist ganz klar, oder ein guter König, ein König allgemein, zu der Zeit damals, der Könige und so weiter, der hat das so gemacht. Du warst nicht nur Bauer und hast dein Häuschen und deine Schäfchen und deine Schweine und deine Frau und deine Kinder. Frau und Kinder erzählt man ja eigentlich zuerst, aber ist egal. So, hast also nicht nur dein kleines Leben für dich, ne? Und deinen Besitz und deinen Gütern, das du bewirtschaftest, oder andere Leute haben Schmuck hergestellt, oder Kuchen und Brote verkauft auf den Märkten und so weiter, ne? Jeder hatte so seinen Job. So, um seine Familie zu ernähren. Sondern eigentlich hat alles dem König gehört, das ganze Land. Und wenn jemand kam, so, der irgendein Land haben wollte, dann hatte der König das Recht, auch das Land zu nehmen und dem zu geben. So, und der König hatte das Recht, in die Dörfer reinzugehen und die zu sagen, du und du, ihr seid jetzt meine Magd. So, du und du und du, ihr geht jetzt in den Krieg. So, hat er das Recht gehabt. Er war der König. Er hatte nicht nur die Macht über das Land, sondern auch die Macht über die Seelen, über die Menschen dort. Ein guter König hat gut gesorgt, ne? Hat das Wohl der Menschen, seine Leute halt so geguckt. Ein schlechter König hat nur an sich gedacht, damit er reich wird. Und heute ist es genauso für uns. Wir haben einen König, der sitzt auf dem Thron und er hat das Recht zu sagen, du und du. Ich möchte dich an dem Platz haben. Du und du, Sohn, du wirst das machen. So. Und es kann sein, dass man sein Leben lang sich nur um seinen Hof und sein Haus und seine Schafe und seine Schweinchen kümmert, ne? Oder sein Brot oder sein Schmuck oder sonst was. Es kann aber auch sein, das passiert öfters, dass Jesus als König im Leben einer bestimmten Person kommt als Christ, ne? So, und sagt, hey, ich habe eine besondere Aufgabe für dich. So. Nur, dass wir einen guten König haben. Weil er sagt nicht du und du und du, du bist jetzt, sondern er kommt zu uns und sagt, du und du, möchtest du das sein? So. Und wenn man sich entscheidet, das zu tun, ein guter Knecht ist, dann macht man das gewissenhaft, mit ganzem Herzen. Und dann nimmt man das ernst, was er gegeben hat. Wenn man ein schlechter Knecht ist, dann kümmert man sich weiter um sich selber, ne? Denkt an diesen Knecht, der die Talente vergraben hat. Sohn, weil er zu faul war, nicht weil er Angst hatte, Sohn. Und ich glaube, es ist halt auch eine wichtige Perspektive, nicht nur den Hirten und den Vater und den Freund zu sehen oder den Herrn, ne, sondern auch den König, der da sitzt mit Macht und Autorität, der alles in seiner Hand hat, Sohn. Und heute will uns Gott genau da die Augen hinbewegen mit 1. Samuel. So, dass wir halt unseren geistlichen Blick auch immer wieder daran erinnert werden, Jesus Christus als König zu sehen. So, und das ist schön, oder? Denkt man nicht so oft dran. So, na, fangen wir an. Ach so. Zu der Zeit der Richter hier ist es noch nicht einmal passiert, und das war einmalig weltweit, dass eine Nation keinen König hatte. So, Israel hatte vorher nie einen König. Alle Heidenvölker drumherum schon. So, die hatten ihre Könige, ne, ihren menschlichen Leiter, brauchten sie auch, weil die Israel war abgesondert. Gott hat gesagt, ihr seid mein Volk, und das hat schon gereicht, so damit sie anders sind als alle anderen. So, und er hat gesagt, ich bin euer König. So, und ich bin der euch in den Krieg führt und der für euch siegt und der für euch sorgt und der auch guckt, dass euer Land gedeiht. So, ne? Also zu der Zeit jetzt hatte Israel nur Gott als König. Okay. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Das ist auch noch nie passiert. So, weil Richter war eigentlich ein Amt, das man nur für eine kurze Zeit hatte. Gott hat irgendjemanden als Richter bestimmt, der kann schon 40 Jahre alt gewesen sein und sein Haus da haben und seine Familie. So, und Gott hat den bestimmt, du bist jetzt Richter. Und dann war der Richter, solange bis der sein Amt Mist blöd gemacht hat und gestorben ist, oder Gott gesagt hat, ich habe jetzt einen anderen Richter. Dann ist er wieder zurück zu seinem Haus und da, gut. Und die Richter hatten auch keinen Tempel oder irgendwo ein großes Haus, eine Verwaltung oder so, wo sie drin gelebt haben, sondern die haben alles von sich zu Hause aus gemacht. Und der Samuel, der war ja in Rama, ne? Hatte sein Häuschen gehabt mit seiner Familie. So, und ja, der ist immer wieder dorthin und ist dann wieder von seinem Häuschen zu den ganzen Dörfern in ganz Israel hin und hat die gerichtet und hat geschlachtet, ne? Die Schlachtopfer gemacht für die Leute, weil damals gab es noch keinen Tempel und nichts. So. Naja, und ist also ein Job, der nicht vererbt wird. Aber Samuel macht das. Und zwar einen gottlosen Leuten, seine Söhne. Vers 2. Sein erstgeborener Sohn, der hieß Joel. Und der andere Abijah. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne, die wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke, also Bestechungsgeschenke an, und sie beugten das Recht. Also, so einen Leute hätte ich nicht als Richter eingesetzt. So ein, ja, naja, aber wir kennen das ja von unserer, also von den Regierungen allgemein, ne? So ein, ich meine, unsere heutigen Könige, so ein, ja, na, ist egal. Vers 4. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und Samuel war jetzt so 70, 75 Jahre alt. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden, und deine Söhne, die wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise aller Heidenvölker. Wir möchten nicht mehr abgesondert sein. So. Wir möchten nicht mehr anders sein als die, die um uns drumherum sind. So, wir möchten sein wie die Welt. Wir möchten sein wie alle anderen. So. Und das siehst du auch in christlichen Kreisen heute viel, so, dass sogar gesagt wird, du musst sein wie alle anderen. Du musst sein wie die Welt. Und dann wird der Vers gebracht, Paulus hat ja gesagt, du musst ein Grieche in Griechen sein und so weiter. Ne? Hat er aber ein bisschen was anderes damit gemeint. So. Wir wollen uns nicht unterscheiden, so, wir wollen gleich sein. Und das ist super gefährlich. So, wir werden noch sehen, wie Gott darüber denkt. So, Vers 6. Dieses Wort aber missfiel den Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Und Samuel ist wirklich ein Mann Gottes von Geburt an. Der wurde mit Gebet erschaffen und geboren und ist im Gebet, hat er sein Leben gelebt. So, ne? Bist du noch seine Mama? Die war im Tempel und hat gesagt, warum hast du mich verschlossen? Bitte gib mir einen Sohn, ich gebe ihm auch dir. Dann soll er dir dienen sein Leben lang, sobald er entwöhnt ist von der Brust. So, und das ist die richtige geistliche Perspektive. So, und weißt du, wenn du Probleme hast, so ein, oder irgendwas hast, wo du denkst, da komme ich jetzt nicht mit klar mit der Person oder mit meiner Arbeit, mit meinem Chef, mit meinem Leben, mit meiner Regierung, was weiß ich, mit dem Staat hier, so mit meinem Arbeitslosengeld oder was weiß ich, so ein, das ist nicht gerecht, so ein, das ist nicht okay so, oder wenn du Unfrieden hast in irgendeiner Entscheidung, die du treffen musst, wo du sagst, so ein, also irgendwie weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, so ein, der richtige Weg ist, zu Gott zu gehen und ihn zu fragen. Samuel hat das damals schon gemacht. So, er ist einfach hingegangen als allererstes. Seine erste Adresse war Gott. Was sagst du dazu? Ich möchte wissen, was du sagst. Und natürlich antwortet Gott. Da sprach der Herr zu Samuel. Hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben. Von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Gibt's einen schöneren und mächtigeren König als Gott selber, so, aber ich kann Israel und der Sache hier, ich kann es auch nachvollziehen irgendwie, so, weil die Richterzeit ging ziemlich lange, ne? So, und wisst ihr noch, bevor Samuel Richter wurde, da war es in Israel schon, die haben nur Götzen angebetet, die der Hohepriester, die Priester und Leviten waren alle korrupt, so, und weg von Gott. Sind nicht mehr als erstes zu Gott gegangen. Die haben vergessen, dass er lebendig ist und eine Beziehung das Eigentliche ist. So, so haben nur noch ihr Ding gemacht. Das ist so die Richterzeit. So, und dann kam Samuel, Mann Gottes, und das Volk hat endlich wieder jemanden gehabt, der sie zu Gott führt. Der Gottes Stimme zu ihnen spricht. Die Verbindung hatten wieder einen Mittler zwischen Gott und ihnen. So, und Samuel ist jetzt ein alter Knacker. So, und ist nicht mehr lange, so, und setzt seine Söhne rein, und die sind genauso wie die, die davor da waren, die Söhne Elis. So, und das Volk sieht einfach, bald haben wir wieder kein Mittel mehr. So, bald haben wir wieder, hören wir und sehen wir Gott wieder nicht. So, keine geistlichen Leiter, die sagen, was wirklich richtig ist, die uns in die Wege Gottes führen. So, den wir wichtiger sind als Geld und die Macht und sie darum. So, ich kann Israel da verstehen, so, dass sie sagen, wie ist denn unsere Zeit so ohne einen geistlichen Leiter? So, wir haben Verluste, so, wir fallen, so, wir sind ein Witz für die Welt. So, dann haben wir doch lieber jemanden, den wir mit eigenen Augen sehen, der schön ist und mächtig und stark und mit und uns leitet, so, dass wir von Nationen wenigstens was zu zeigen haben. So, vielleicht leitet der uns ja besser als Gott, weil Gott hat sich die ganze Zeit nicht hören und sehen lassen. So, das ist aber manchmal heißt es einfach, wenn man Gott nicht hört und sieht, vertrauen. So, und noch wichtiger ist es muss bei einem selber anfangen. Und ich merke das oft bei mir, dass ich oft irgendwie warte, bis Gott mir eine Person oder ein Ding schickt, irgendwas, eine harte Situation vielleicht oder so, damit ich wieder mein Herz zu ihm wende, so, wenn ich mein Ding gehe. So. Aber aus der Erweckung hat mir jemand gesagt, ein Erweckungsprediger, Erweckung fängt bei dir an. So, und die Erweckung geht von einem selber aus. So, es muss bei dir anfangen, so, und dann wird es sich ausbreiten. Und das Volk war da und war hatte kein Herz und keine Liebe dafür, Gott zu folgen. So, ich lebe mein Leben, so wie ich das will. So wie es am einfachsten ist. So, dann lasse ich halt Götzen zu und Kompromisse, so, aber es passt zu meinem Lebensstil. Ich brauche mich nicht verändern. Ich kann der bleiben, der ich bin, ohne schlechtes Gewissen. So, weil im Endeffekt ist Gott schuld, weil er hat mir keinen anständigen Leiter geschickt. So, der ordentliche Predigten macht oder so mich zurechtweist, so, oder so, weißt du? So, aber Gott sagt hier, nee. So, wenn du das willst, boah, dann bin ich dir näher, als du es dir vorstellen kannst. Aber du musst den Schritt gehen zu mir, so damit ich dich nehmen kann. So, ich kann dich nicht zwingen, zu mir zu kommen. Ich kann dich nicht zu mir schleifen und dich bei mir festhalten, sodass du nicht mehr wegkommst. So, weil dann wirst du dich nicht geliebt fühlen und ich mich auch nicht. So, weißt du, das fängt bei uns an. Aber Israel muss das jetzt lernen. So, Israel muss lernen, dass es nicht um äußerliche Dinge geht, sondern um ein Selbst. Lies mal weiter, Vers 9. So höre nun auf ihre Stimme, doch verwandle sie ausdrücklicher. Genau. Vers 10. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sprach, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne, die wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei, und damit sie vor seinem Wagen herlaufen, und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen, und damit sie sein Äckerland pflügen und seine Ernte einbringen, damit sie ihm seine Kriegswagen und seine Wagengeräte anfertigen. Eure Töchter, die wird er nehmen und sie zu Salbenmischerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen machen. Auch eure besten Äcker, Weinberge und Ölberge wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Also im Grunde, was ich vorhin schon gesagt habe, alles, was ihr jetzt habt, wird euch nicht mehr gehören, sondern dem König. So, und ihr werdet nicht mehr für euch arbeiten, so, sondern für den König. Und damals waren das nur 10%, ne? So wie heute wir als Christen 10% der Gemeinde geben. Und das ist so wichtig, dass wir das geben, so, weil wovon soll es bezahlt werden? So, ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass Gott das Geld vom Himmel runterfliegen lässt, sein Portemonnaie aufmacht. So, wenn die Gemeinde nicht spendet, so, wir hatten das Problem in Leipzig oft, so, dann hat Gott anders gesorgt. Gott weiß, was die Gemeinde braucht. Also Gott ist nicht abhängig, dass wir unseren Zehnten geben. So, aber es ist eine Vertrauensfrage auch, eine wichtige Vertrauenssache. So, und ich hatte Zeiten, wo ich kein Geld hatte, nur 90 Cent oder so, und ich musste mir Essen holen. So, und ich habe zu Gott gesagt, ich gebe dir die 9 Cent. So, und vertraue drauf, dass du für mich sorgst. Unser König, so, und das ist das Tolle, sagt, ich werde dir mehrfach zurückgeben, als du mir gibst. Weil mir geht es nicht um dein Geld, sondern geht es darum, dass du den Schritt mit mir gehst. So, und das hat er immer gemacht. Das hat er mir versprochen, das hat er gehalten. So. Aber der König hier, der menschliche König, so, bei dem ist es anders. So, bei der nimmt die Steuern ein und er gibt nichts. Da kommt nichts zurück. Auch bei unserer Regierung. Jetzt mittlerweile sind es nicht mehr 10% Steuern, sondern ja fast 50. Also ein halbes Jahr arbeitest du für einen Staat. So, ne? So, und der Staat versucht zurückzugeben, so gut wie es geht. Und ich sage immer, in Deutschland, wir haben es echt super gut. Ich glaube, wir haben die beste Regierung, die man gerade auf der Welt haben kann. So, weil die kümmern sich echt um uns. Gott sagt doch, ehre den Staat. Und in Deutschland fällt es nicht schwer, glaube ich. So, weil wir haben es echt nicht schlecht. So, aber es gibt andere Städte, auch heute noch andere Länder, so, die eine schlechte Regierung haben. So, wo die Regierung nur an sich denkt und sich bereichert. So. Und die Leute werden ärmer und werden ausgenommen und bekommen gar nichts. Ne? Sie sind nur Vieh. So. Und Gott sagt hier, hey, so eine Könige werden kommen. Vers 18. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien werdet über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht hören. Oder nicht erhören. Hören tut er sich schon. So. Und das ist auch bei uns so. Wenn wir uns abwenden und unseren Weg gehen und sagen, ich gehe jetzt einfach meinen Weg, mir ist egal, was du da oben sagst. Ich bin mir gerade wichtiger. Und ich habe meine Pläne und die ziehe ich durch. So. Manchmal denkt man vielleicht am Anfang so, dass Gott dann irgendwas schickt oder irgendwas bewegt oder einfach den Hahn zumacht, so, und es dir dann nicht passiert, so, weil er dich beschützen will. Aber das ist Quark, das macht er nur manchmal. So. Meistens lässt Gott dich einfach gehen. So. Lässt dich sündigen oder lässt dich so in deinen Begierden einfach fallen. So, und rutscht da rein tiefer und tiefer. Und dann schreist du auf einmal, weil es dir so dreckig geht zu Gott oder weil du seine Stimme so vermisst. Und weil es so kalt geworden ist in deinem Herzen. So. Aber es dauert irgendwie, bis er mal antwortet. Scheint unendlich weit weg. So, ne? Aber wir wissen, unser Gott ist immer nah. Und ist immer dabei. So. Und er sagt doch, wenn wir Buße tun, also wenn wir umdrehen wieder, so, und dann er holt uns da wieder raus. So. Und er ist fähig, aus unseren Fehlern noch was Gutes zu machen. So. Ne? So. Nur das Umdrehen ist halt wichtig. Vers 19. Aber das Volk, das weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König, der soll uns richten und vor uns herziehen und uns Kriege führen. Da nur Samuel alle Worte des Volkes gehört hatte, da redete er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, hör auf ihre Stimme und setz einen König über sie. Und Samuel sprach zu den Männern von Israel, na dann, geht hin, jeder in seine Stadt. Es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name, der war Kish. Das war der Erfinder von der Kishtotte. So ein Sohn Abils, des Sohnes Serors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Abihachs, des Sohnes eines Benjaminiters, eines Angesehenen, ein angesehener Mann. Also, woher eine Familie? Der hatte einen Sohn namens Saul. Stattlich, schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Also, da ist ein Mann, Mr. Lava Lava, das ist so ein richtiger, so, na, also heute wäre Topmodel wahrscheinlich, so groß, schön, atemberaubend. Die Sonne war bestimmt immer hinter ihm, dass wenn man ihn gesehen hat, noch so die Strahlen so rinkamen, mit lockigem Haar und so, viel größer als alle, ein Mann, den man anguckte und einfach nur zerfloss wie Butter, so aus einer guten, angesehenen Familie. Und genau das hat sich das Volk gewünscht, Mann zum Angeben, Mann zum Vorzeigen, nicht so wie unsere ganze Alter. So ein Mann einfach nur, tut mir leid, das war doof, das schneide ich nachher wieder raus. So ein Mann einfach nur, ja, den die Welt sieht und sagt, so einen König hätte ich auch gern. Und die Eselin von Kish, dem Vater Sauls, die ging verloren, also die sind abgehauen. Und Kish, der war zu seinem Sohn Saul. Der sprach zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen der Burschen mit dir und mach dich auf, geh hin, such die Eselin. Und er durchzog das Bergland Ephraim und durchquerte das Gebiet von Salisa, aber sie fanden sie nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Saalim, da waren sie auch nicht. Darauf durchzog er das Gebiet von Benjamin, aber sie fanden sie auch nicht. Als sie gerade in das Gebiet von Suf kam, das ist in der Nähe von da, wo der Samuel wohnt. Wo waren das jetzt? Achso. Da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselin sein lässt und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm, sieh doch, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und der ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, es trifft sicher ein. So lass uns nun dorthin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Also dieser Bursche hier, der Knecht, der muss die Gottesdienste damals besucht haben. Weil der hat nicht nur von Saul gehört, der kannte den. So ein, der wusste, wo er ist, der wusste, wie er aussieht. So ein, und ja, der wusste, dass Gott durch ihn redet. Aber wir werden nachher noch sehen, dass der Saul, seine Familie scheint nicht zu diesen Gottesdiensten und zum Opfern gegangen gewesen zu sein. Heißt nicht, dass sie irgendwas gegen Gott hatten. Aber wir werden nachher sehen, dass er Saul noch nicht mehr kennt. Also ein geistliches Leben war bei ihm nicht, trotz seiner Schönheit. Saul aber, der sprach zu seinem Burschen: Siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot, das ist aus unserer Tasche, das ist aufgebraucht. Auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach: Siehe, ich habe ein Viertel Silberscheckel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Früher sagt man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen: Kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der hieß früher Seher. Da sprach Saul zu seinem Burschen: Dein Vorschlag, der ist gut. Komm, wir wollen gehen. Und sie gingen zu der Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Vers 11. Zu diesen sprachen sie: Ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen: Ja, siehe, er ist vor dir, beeile dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf die Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk isst nicht, bis er kommt, denn er muss das Opfer segnen, danach essen die Geladenen. So geh nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Es ist toll, wie Gott so diesen zukünftigen König Saul vorbereitet. Weil Saul kommt aus einer wohlhabenden Familie. So ein, und er ist ein netter Bursche. So ein, weil, siehst du schon, so ein, er macht sich Sorgen, weißt du, er ist gehorsam, sein Papa erstmal. Der Papa sagt: Los, suche. Und er geht nicht nur zu ein, zwei Dörfern, sondern der versucht echt sein Bestes. So bis zu dem Punkt, wo er sich Sorgen macht, so dass sein Vater sich jetzt Sorgen um ihn macht. Ne? So, also Saul selber ist nicht nur hübsch, sondern ist auch echt nett und gut erzogen. So, aber er kennt Gott nicht. So, und bei uns war es doch genauso. So, wir haben Gott nicht gekannt, bis wir irgendwann zu einer Gruppe Menschen kamen oder zu einer Person, so, oder ein Traktat oder ein Film oder sonst was, so, die uns erzählt hat: Hey, da ist ein Mittler, da ist jemand, der Gott kennt. Zu dem kannst du hin und kannst Antwort kriegen. So, und Gott macht es gerade genauso. Er bereitet Saul vor, nicht nur König zu werden, sondern ein geistlicher König. Und wir werden noch sehen, wie Gott ihn geistlich jetzt vorbereitet. So, und lesen wir mal weiter. Vers 14. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Und als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam der Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Also bei der Höhe, da hat man geopfert. Aber der Herr, der hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr geöffnet und zu ihm gesagt: Morgen um diese Zeit, da will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Ist das nicht toll? Gott hat trotzdem vor, sein geliebtes Volk zu retten und für sein Volk trotzdem zu kämpfen. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen von mich gekommen ist. Also ihr Rufen, ihr Schreien, hat er gehört. Sobald nun Samuel den Saul sah, da ließ ihn der Herr wissen: Siehe, das ist der Typ, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach: O Mann, sag mir doch, wo ist hier das Haus des Sehers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach: Na, ich bin der Seher. Geh vom Herr zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Und morgen, ja morgen will ich dich ziehen lassen, und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eselin aber die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel, nicht dir und deinem ganzen Haus deines Vaters? Ich frage mich, was Saul in, ja, Saul heißt er, was Saul in dem Moment gedacht hat. So. So. Er steht dann vor dem Seher, den er gesucht hat, und der sagt ihm aus heiterem Himmel, naja, hier, so, deine Esel, die sind schon gefunden, mach dir keine Sorgen. So. War schon mal das erste Zeichen, okay, da ist irgendwas dran. So. Boah, dann steht da dieser alte Knacker und sagt halt zum Saul, das ganze Land Israel gehört es nicht dir? Hä? Was? Vers 21. Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Samuel aber nahm Saul samt seinen Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen. Deren Zahl war etwa 30 Mann. Und damals war es nicht nur Sitte, sondern Pflicht bei so einem Essen, ne? So, der Ehrengast, der saß beim Gastgeber. So, und dann gab es eine bestimmte Sitzordnung für den Rest, ne? So, und je unwichtiger du warst, desto weiter warst du entfernt. So. So, und Saul kommt da an, so, und sitzt bei dem Seher und sitzt beim Ehren, auf dem Ehrenplatz. So, und weißt du überhaupt nicht warum und weshalb? Er sucht doch nur seinen Esel. So, lest mal weiter. Vers 23. Und Samuel sprach zu dem Koch: Gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich befahl, du sollst es beiseite stellen. Da trug der Koch die Keule auf und was dran war und setzte sie Saul vor, und die Keule war das Beste. Schön fettig und zum Knabbern. Und Samuel sprach: Siehe, das ist aufgehoben worden. Lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. So aß Saul mit Samuel an jedem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, und er redete mit Saul auf dem Dach. Und das Dach war da sozusagen das Wohnzimmer bei schönem Wetter. Da hat man sich getroffen und gefeiert und erzählt und relaxed und gebetet und was weiß ich noch alles. David war da und hat eine Frau beobachtet, wie sie badet. So, also die zwei sind da alleine für sich, ohne irgendjemanden, ne, so, und hatten bestimmt ein paar tolle Gespräche. So. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, da rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach: Mach dich auf, so will ich dich bekleiden. Da machte sich Saul auf, und die beiden, die gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabgestiegen, da sprach Samuel zu Saul: Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber, du stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Und das ist wichtig auch für uns, wenn wir Gott erkannt haben, so, und zum Mittler gekommen sind, so, und mit dem Mittler gehen, ne, und Zeit alleine haben, so, dass wir in unserem Alltag auch mal stillstehen, so, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu empfangen. So, es ist wichtig, dass wir uns Zeit der Ruhe nehmen, egal um wie viel Uhr. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, die stille Zeit früh morgens ist das A und O. So, ich sag, das kann jeder halten, wie er will. So, Hauptsache, du hast eine Zeit mit Gott. So, es soll ja nicht ein Druck und ein Zwang sein, sondern ich bin total müde. Also ich früh morgens, ich bin immer eingeschlafen. So, weil ich musste, ja, das war einfach nur schrecklich. Oder ich habe versucht, die Buchstaben zu lesen, und irgendwie wurde es immer verschwommener. Und dann, ja, habe ich gesagt, okay, dann bete ich jetzt, und dann bin ich eingeschlafen. So, ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch ist anders. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, wann, es ist nur wichtig, dass. Ne? So, aber es ist wichtig, dass wir ab und zu mal auf Pause drücken und einen Schlüssel rausziehen von unserem Auto, der durchs Leben fährt, so, und einfach mal aussteigen am Waldrand, so, und einfach mal die Ruhe genießen. Und eine Stelle ohne Menschen. So, eine Stelle ohne Arbeit und ohne unsere Hobbys. So eine Stelle, wo uns nichts ablenkt. Wie es hier steht, einen ruhigen Ort. Ein Ort der Stille. So. Bei mir war das oft in der Gemeinde jedenfalls oder bei mir zu Hause manchmal das Klo. Es ist jetzt nicht der romantischste Ort, um mit meinem Liebsten abzuhängen, ne, und von Gott zu empfangen, aber es ist der ruhigste Ort, den ich kannte. Weil da kann ich abschließen und mich stört keiner. So. Aber Gott hat immer für uns irgendeinen bestimmten Ort, wo wir ungestört sein können. Und egal wie beschäftigt man ist, für unseren Albereien und Spielereien und unsere Hobbys finden wir auch immer Zeit. So, ne? Es gibt immer Zeit, um mit dem Liebsten zusammen zu sein. Vers 1. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach. Also der Kuss war damals so, wenn du, also ein Kuss auf die Wange und so. Aber wenn du halt sagst, ich bin mit dir, du bist richtig so, ne? So. Und das Öl, das war ein Zeichen für heute wissen wir Heiliger Geist, ne? Die Salbung war das damals, so dass Gottes, dass du gesalbt bist mit was Heiligen. Also, Saul wurde jetzt gesalbt. Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Und wenn du heute von mir weggehst, dann wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels. Also der Samuel gibt ihm jetzt nochmal drei Zeichen, dass es wirklich von Gott ist. Und diese Zeichen sind mehr als nur das. So, das sind Vorbereitungen für den geistlichen Dienst, den er haben wird als König. So, man muss Gott jetzt kennenlernen. So, wenn du heute von mir weggehst, dann wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels. Im Gebiet von Benjamin, bei Zeltzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Also das erste Zeichen, Saul lernt, so, dass Gott sich um die Probleme kümmern wird. Um all die Aufgaben, um all das, was wo er keinen Weg findet. Ne? Er rennt wie ein Blöder durch die Gegend und findet die Esel nicht. Er ist nicht fähig, seine Aufgabe zu machen, gibt auf. Weil er denkt, naja, im Endeffekt habe ich jetzt richtig viel mehr Schaden an, wenn ich weitersuche. So, wenn mein Paar sich sorgt und dann noch seine Knechte losschickt und die auch nur blöd durch die Gegend laufen. Gott sagt hier ihm, ich werde mich um alles kümmern. Alles, was dir zu viel und zu hoch ist, leg's mir hin, komm zu mir, leg es mir hin und ich werde die Lösung haben. Und ich werde dir auch sagen, was du nicht wissen kannst. So, zum Beispiel, dass der Vater sich sorgt. So. Vers 3. Und wenn du von dort weitergehst, dann wirst du zur Terafinte, Tabor, kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein. Der andere drei Laibe Brot und der dritte ein Schlauch mit Wein. Und sie werden dich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Das zweite, was Gott ihm lehrt, ist, ich werde für dich sorgen. Kümmere dich nicht, verschwende deine Zeit nicht damit, mit Gedanken, wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich reich werden? Wie kann ich wohlhabend sein? Sondern geh deinen Weg einfach nur mit mir und ich werde für dich sorgen. Jesus sagt auch, gucke nach oben, sei auf mich ausgerichtet, tu meinen Willen und folg mir nach und vertrau mir. Und der Rest, alles, was du brauchen wirst, das werde ich einfach dazufügen. Darum musst du dich nicht kümmern. Das sagt er zu jedem Christ, auch wenn er arbeiten geht. Du brauchst dich nicht zu sorgen, du brauchst dich nicht um deine Rente kümmern, du brauchst dich nicht sorgen um was passiert, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder mein Auto kaputt geht? Ich werde mich um dich kümmern. Geh einfach nur meinen Weg, das, was ich dir gebe. Und dir wird's gut gehen. Vertrau mir, egal was die Marktwirtschaft sagt oder der Nachbar. egal wie viele Kunden kommen oder nicht. Ich bin dein Gott, leg dich einfach nur in meine Hand und lass dich fallen. So. Vers 4. Und sie werden, Vers 5. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Und sobald du dort in die Stadt kommst, da wird dir eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter, also Leute, die singen, und Handpauken, Flöten, Harfen. Sie werden weissagen. Und wenn man so in der Bibel ein bisschen liest über diese Propheten damals, die waren hypercharismatisch manchmal. So, wenn die gefüllt waren mit dem Geist, da sind die sogar nackt rumgesprungen und haben komische Geräusche gemacht und so ein wild umher, so dass die Menschen gesagt haben, ist der besoffen oder auf Drogen oder, ne? So ein, also die waren echt crazy. So. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, so dass du mit ihnen weissagst und du wirst in einem anderen Mann verwandelt werden. Veränderung. Heiligung. So ein, und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das dritte, was er sagt, ist, ich habe dich schon gesalbt, so, weil ich dich erwählt habe. So, und du hast dich entschieden, mich zu suchen und mit mir zu gehen. So. Und ich werde für dich sorgen, dich leiten und ich werde dich durch dein Leben führen, egal ob da Probleme sind oder nicht. So. Und ich will noch mehr für dich. Ich will nicht nur, dass du ein Leben mit mir führst, sondern ein Leben durch mich. So, um das zu können, so muss ich dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. So, und das wird dich verändern. Und so ist es auch bei uns. So, weil wir wandeln mit Jesus. Und du kannst dein Leben lang mit Jesus gehen und an ihn glauben, ne? So, und ihm vertrauen, so, und zu ihm kommen, wenn du Probleme hast. Aber es kann passieren, dass du niemals wirklich erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und das liegt denn daran, dass du dein Leben selbst in der Hand hältst. So. Wenn du dein Leben übergibst und sagst, ich möchte das volle Programm, so, dann sagt Gott, dann wird er uns mit dem Heiligen Geist taufen. Dann wird er uns, so wie in Pfingsten bei den Aposteln, die waren schon errettet. So, ne? Aber die saßen da und haben gebetet und haben Gottes Wort gelesen, vorgelesen, aber die hatten noch keine Vollmacht, mit Gottes Vollmacht zu wirken und zu reden. So. Die mussten warten. Und die saßen da und haben gewartet. Und der Heilige Geist kam auf sie und hat sie erfüllt. Und sie sind aufgesprungen, so, und haben einfach angefangen, vor Euphorie von Gottes Liebe und Gnade zu erzählen, von der guten Botschaft. Aber nicht nur in ihrer Sprache, sondern in den Sprachen von den Menschen, die um sie drumherum waren. Die konnten gar nicht anders. Die sind einfach raus aus der Tür und haben einfach angefangen zu erzählen. So, und die Menschen haben gehört und sind zum Glauben gekommen. So, Gott möchte uns diese Vollmacht auch geben. Aber das geht nur, wenn wir einen Schritt tiefer gehen in den Fluss. So, wenn wir einen Schritt wagen, so, der in erster Linie bedeuten könnte, nicht mehr ich, sondern du. So, nicht mehr meine Träume und Wünsche, sondern das, was auf mich zukommt, was du mir gibst. Aber wenn du bereit bist, dein Leben zu verlieren, sagt Jesus, dann musst du ein Leben gewinnen. Wir werden später sehen, Saul war nicht bereit dafür. So. Saul hat sich nicht getraut und hatte nicht das Herz, so in diesen Schritt zu gehen. So. Deswegen war auch kein geistlicher Leiter und dann auch kein guter König. Aber David war es dann. Saul ist diesen, der hat nicht nur den Schritt gemacht, sondern der ist einfach reingesprungen, Kopf über. So, Gott hat gesagt, mit all deinen Fehlern und Schwächen und Sünden bist du ein Mann nach meinem Herzen. So, also, dich kann ich gebrauchen. Du bist einfach nur toll. So, dein Name, da werde ich meinen Sohn, meinen geliebten Sohn auswachsen lassen. So, dein Königamt wird für immer bestehen. Lies mal weiter. Mir jemand sagen, wo wir waren? Ich lasse mir meinen Finger beim Reden weg, dann finde ich es nicht mehr. Okay, 7. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet. denn Gott ist mit dir. Wenn du ein Leben führst in der Fülle Gottes, ihm hingegeben, nicht dir, so dann ist es wirklich egal, was du machst. So, dann kannst du auch genau das tun, was gerade in deinem Herzen ist. Und das wird immer Segen sein und immer um Gottes Willen. So, und du, Gott ist auch mit uns, aber ich meine, Gott ist auch mit dem, der sich den Schritt gerade nicht wagt, ne? So, aber egal, was du tust, du wirst Jesus einfach nur sehen und hören, wie er mit dir geht. So, und egal, was du berührst, es wird zur Ehre Gottes und es wird einen Segen und Einfluss haben auf die Welt und auf unser Umfeld. So, weil wenn du um Gottes Willen stehst, dann wirst du automatisch nicht deinen Willen tun wollen, ne? Das ist eigentlich ganz logisch. So. Ich glaube, das ist mein tägliches Gebet, so Herr, erfüll mich. So, das ist mein regelmäßiges Gebet, bevor ich predige, weil ich persönlich habe Angst zu predigen. Ich habe persönlich habe Angst zu singen. Ich persönlich habe Angst vor Menschen zu sein. So. Ich brauche einen Heiligen Geist, um das zu tun. Ich sag immer, erfülle mich mit deinem Geist, weil ohne den passiert gar nichts. Ohne den kann ich Dinge tun und anfassen, nur in meiner Macht. Und die sind vielleicht in manchen Gebieten, wo ich viel Gaben habe, gut, aber nicht vergleichbar mit dem, was du mir geben würdest und was sich durch dich bewirken wird. Vers 9. Als er sich nun umwandte, wir sind gleich fertig. Als er sich nun umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen an jedem Tag ein. Denn als sie dort an dem Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn, so dass er in ihrer Mitte weissagte. Das letzte, oder ich weiß nicht das letzte, aber das nächste, was Gott ihm jetzt gibt, geistlich, er gibt ihm eine Gabe. Und Saul gibt sie. Er weissagt. Er empfängt sie nicht nur, sondern er gibt sie, sodass andere davon gesegnet werden. So. Gott möchte uns benutzen. Und der hat eine Menge gute Sachen. Und wenn du Gott was gibst, empfängst du mehrfach zurück. Auch in Sachen dienen. Und egal was du machst, tu es nicht für deine Überstunden oder für sonst irgendwas, sondern zur Ehre Gottes. Und Gott wird es dir mehrfach zurückgeben. Es wird ein Segen sein, seine Zeit Gott zu schenken. Denn als sie dort an den Hügel kamen, siehe, da begegnete ihm eine Schar. Achso, Entschuldigung, Vers 11. Als aber die, welche ihn zuvor gekannt hatten, sahen, dass er mit dem Propheten weiß, sagte, da sprach das Volk untereinander, was ist denn mit dem Sohn von Kisch geschehen? Ist Saul jetzt auch unter dem Propheten? Ein Leben mit Jesus verändert, und zwar so, dass man sieht. Da antwortete ein Mann von dort und sprach, und wer ist ihr Vater? Daher kam auch das Sprichwort, ist Saul jetzt unter dem Propheten? Und als er gehört hatte zu weissagen, da kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sprach zu ihm und seinen Burschen, wo seid ihr hingegangen? Sie antworteten, die Eselin zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, da gingen wir zu Samuel. Da sprach Sauls Onkel, teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Und Saul antwortete seinen Onkel, er sagt uns, dass die Eselin gefunden seien. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Samuel aber berief das Volk zum Herrn nach Mizpah. Und er sprach zu den Kindern Israels, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber, ihr habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all euren Elenden, aus all euren Nöten errettet hat und habt zu ihm gesagt, setzt einen König über uns. Wohl an. So tretet nun vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten und der Stamm Benjamin wurde durchs Los getroffen. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien heranzutreten ließ, da wurde das Geschlecht Matris durch Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen, der Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Das Los haben sie jetzt nicht gemacht, um noch zu gucken, welcher König, vielleicht ist es Saul doch nicht. Gott hat geredet, Gott Saul wurde schon gesagt, stand fest, Saul ist König. Aber es ist halt als Zeichen für das Volk, ne? Das betrifft euch vielleicht jetzt, naja, vielleicht doch. Als ich bin zum Glauben gekommen und nach 3 Monaten vollzeitlich in eine Mission, weil Gott mich berufen hat. Und ich habe gesagt, klar will ich. So. Was sollte ich sonst anderes tun? So. Und nach 1 Jahr wusste meine Gemeinde immer noch keiner, was ich mache und wer ich bin. So. Und dann kamen viele, die gesagt haben, guck dir mal den Typen an. So. Und guck mal, wie der redet. So. Und wie er aussieht. So. Und guck mal, der raucht. Und guck mal, das und jenes. So. Und der ist kein guter Missionar. Der ist bestimmt nicht mit dem Heiligen Geist. So benimmt sich kein Christ. So und so weiter. Waren schon echt böse Sachen dabei. So, und war schon wirklich krass. So, aber ich bin dann zu Gott gerannt und habe gesagt, was jetzt? So, und bin, da war ich schon Leiter in verschiedenen Bereichen, Assistenzpastor. Ne? Also ein Mann mit Leiterschaft und Autorität, die er haben muss. Ne? Und ich bin zu Gott und habe gesagt, wenn die Leute nicht dich sehen in meinem Leben, so, dann kann ich dir auf der Art nicht dienen, ist ja logisch. Wie soll ich jemanden leiten, der sich nicht leiten lassen will? So. Und Gott hat mich zu einer Stelle geführt, die ich jetzt nicht besucht habe, aber ich kann es euch erzählen. So. Und da ging es darum, habe ich vergessen, da ging es darum, es hat mein Leben verändert und ich werde diesen Vers nie wieder. Naja, sowas in der Art wie, ich werde den Menschen zeigen, dass ich mit dir bin. Und sie werden an dir meine Herrlichkeit sehen. So, ne? Das hat mich so beruhigt. Jedes Mal, wenn diese Angst hochkam, habe ich daran gedacht. Ich muss nicht beweisen, dass ich geistlich bin. Ich muss nicht beweisen und zeigen und mich verändern für die anderen. Ich muss nicht leben, um anderen zu gefallen, weil ich kann einfach nur auf meinen Jesus sehen und mit ihm laufen und verändert werden in seiner Pracht und Herrlichkeit, so wie er das will, ne, mit seiner Geschwindigkeit und seinem Maß, und kann vertrauen, dass man Gottes Wirken dann sieht. Und das war toll und hat mich beruhigt. So, tu die Dinge nicht für die Menschen, sondern für Gott. Also die Menschen werden Gott erkennen, auf jeden Fall. So. Und alle, die so laut geschrien haben gegen mich, die sind verstummt nach einer kurzen Zeit schon. War echt lustig. Und sind manche sogar zu mir gekommen und sich entschuldigt. So, dass sie so gesetzlich ein Doof waren. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Okay, ist okay, lass uns Kaffee trinken. So, und dann, ja, Gott sorgt. So, und wir müssen nicht für unsere Ehre kämpfen. Oder Saul noch nicht gelernt, man musste auch erst lernen, so wie wir das lernen müssen. Und der Saul, der versteckt sich. Vers 22. Da fragten sie den Herrn, kommt der Mann noch? Und der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Ist doch lustig, oder? Ich finde, Gott hat voll viel Humor, dass er das so reinschreibt. Aber Gottes allmächtige Stimme kommt vom Himmel zu Samuel und sagt, er hat sich hinter den Geräten versteckt. Ich finde es super lustig. Naja, Vers 23. Da liefen sie hin und holten ihn dort. Und als er unter das Volk trat, da überragte er alles Volk um Haupteslänge. Also ein Kopf größer. Es ist so, als ob wir nach China gehen. So, ne? So. Das ganze Volk ist versammelt auf diesem Riesenplatz und ein Typ in der Mitte, Bonk, so wie der Kerry bei uns in Leipzig, so ein 2-Meter-Hühner. So, ne? So, und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Da seht ihr den, welcher der Herr erwählt hat, denn ihm ist keiner gleich unter dem ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König! Und Samuel aber verkündigte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn. Danach entließ Samuel als Volk jeder in sein Haus. Auch Saul ging in sein Haus nach Gibea und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Und es ist schön, so, dass Gott Herzen berührt. Und etliche Söhne Bilials aber sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke. Doch Saul tat so, als hörte er es nicht. Und manchmal ist es wirklich sehr weise, ne? So einfach nicht ins Hören. Ich weiß noch, ich hatte so eine Zeit, ich musste immer Menschen gefallen. So, ich habe nur für Menschen gelebt, einfach nur für Ruhm und Ehre. Also nicht bewusst, sondern aber jetzt im Rückblick sehe ich das schon, weil Gott es mir dann so gezeigt hat. Weil ich habe, egal was ich gesagt oder getan habe, so ein, was immer super wichtig, so ein, dann auch irgendwie rauszukriegen und zu finden, ja, was hatte nur der andere darüber gedacht? Ne? So ein, mein Pastor hat mich gebrochen, der hat nämlich nie Lob gegeben. Und war der härteste Kerl überhaupt, so ein, in seinem, ich meine, das ist ein super lustiger und lieber Kerl, so ein, aber so zwischenmenschlich hat er nicht so viele Gaben bekommen. So, somit konntest du nicht einschätzen, woran du bist. Und Gott hat ihn benutzt, so ein, um mir zu zeigen, was Ehre von Menschen und von Gott ist. So. So. Und ich weiß noch früher, wenn so meine, selbst meine Freunde, so, wenn die irgendwo standen und gelacht haben und geredet und ich war gerade irgendwo und kam dazu, so, dann habe ich um die Ecke gehört, so, ach, vielleicht reden sie ja über mich, so, ne? So, oder was lachen die denn jetzt? So, macht sich bestimmt über mich lustig, so, oder irgendwas anderes, so. Gott sagt aber, besser nicht ins Hören, sag doch in Sprüchen. So. Weil wenn dein Knecht so über dich lästert, so, ja, dir geht's doch viel besser, wenn du es nicht weißt. So, was schadet's dich denn? Soll er doch lästern. So, Hauptsache du gehst deinen Weg richtig. So, ne? Also, vermeide, du kannst ganz viele Schmerzen vermeiden. So, wenn du nicht für Menschen lebst, sondern für Gott. So. Lass uns beten. Ich danke dir, dass du uns die Dinge lehrst, die wichtig sind. Ja, und selbst in den drei Kapiteln so alles drinsteht, was wichtig ist. Du. So. Ich danke dir, dass du für uns sorgst, dass du uns führst und leitest, dass du uns erfüllst, dass du uns mehr gibst, als wir geben können. So, dass du wir dir nur ein kleines Vertrauen hinwerfen müssen und du uns einfach nur segnest mit so viel Segnung. Ich habe viel mehr, als ich verdiene, viel mehr, als, ja, als ich brauche. Mir geht's wirklich sehr gut. So, ich danke dir sehr dafür. Und, ja, ich danke dir, dass du auch mein König bist. Und ich möchte dein Knecht sein. Und ich weiß, dass alles, was ich habe, dir gehört eigentlich und dir gehören sollte, und es tut mir leid, wenn ich manchen Sachen festhalte und es dir nicht gebe. Und ob es meine Zeit oder Besitz ist, und ja, und ich danke dir, dass du Zeit hast, so Zeit und Gnade hast für mich, und dass, ja, du mich nach deinem Maß veränderst und nach deiner Zeit, so, und Schritt für Schritt. So, das ist wunderbar. Du bist ein König, der nicht ausnutzt, sondern gibt. Du hast alles gegeben für uns. Du bist sogar als Sklave, als unser Sklave hierher gekommen auf der Welt, obwohl du König bist. Du bist ein König, der sich zu den ärmsten Bauern runterkniet und seine Füße wäscht. Das ist wunderbar. So, und wir wollen immer mehr so sein wie du. So, ich danke dir.